Jesus Christus, er spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen gesegnete Ostern. Jesus Christus erlebt. Jesus Christus hat gesiegt und Jesus Christus, er kommt bald wieder. Unsere Welt, die ist aus den Fugen. Aber wisst ihr, über alledem hat Jesus Christus das letzte Wort. Wir dürfen unsere Blicke auf Jesus Christus richten. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Die Osterbotschaft, die wir heute verkündigen dürfen, ist die Botschaft des Sieges. Es ist die Botschaft der Freude. Es ist der Jubel der Auferstehung. Es ist die Proklamation des Lebens und die Verkündigung der Hoffnung. Jesus, er hat das letzte Wort. Jesus Christus hat gesagt und hat es auch bewiesen, wie er gesagt hat: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Er selber ist aus den Toten auferstanden. Und er hat während Zeit seines Lebens Tote zum Leben erweckt. Und wir wollen heute Morgen in dieser Kurzbotschaft drei Punkte miteinander behandeln. Zuerst einmal ein zerplatzter Traum. Zweitens eine verlorene Zukunft. Und drittens ein zerstörtes Familienglück. Kommen wir zu unserem ersten Gedanken. Ein zerplatzter Traum. Da ist ein junges Mädchen, gerade mal 12 Jahre alt. Sie können die Geschichte nachlesen in unserer Bibel, im Markus-Evangelium, Kapitel 5, ab Vers 21 und die folgenden. Normalerweise feiert ein jüdisches Mädchen mit 12 Jahren seine Bat Mitzwa. Das heißt, sie wird erwachsen, wechselt vom Kindesalter hinüber in das Alter der Erwachsenen. Sie erlangt religiöse Mündigkeit, ist nun eigenverantwortlich für ihr Handeln. Und es ist auch die Zeit, wo man damals heiraten durfte. Das heißt, sie ist jung und hübsch, voller Hoffnungen, voller Träume, mit übersprudelnden Wünschen, Energie, Sehnsüchten und Erwartungen. Ein junges Mädchen mit einem Lebenstraum. Doch ganz plötzlich wird dieser Lebenstraum wie eine Seifenblase ganz zerstört. Sie bekommt Fieber, sie wird krank und die Ärzte, die gerufen werden, die kämpfen um ihr Leben. Und doch, trotz allen Bemühungen, alles ist vergebens. Sie stirbt. Wir können das nachlesen im Markus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 22. Dort steht: Und siehe, da kam einer der Obersten der Synagoge namens Jairus. Er kam zu Jesus und als er ihn erblickte, wirft er sich ihm zu Füßen. Er bittet ihn und er spricht: Mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen, komm doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund werde. Hört ihr den Klang dieses Vaters, diese verzweifelte Stimme? Wie dein Herr Jesus bittet: Komm, mein Kind liegt in den letzten Zügen, komm, hilf, dass es nicht stirbt. Es ist die Traurigkeit eines aufgewühlten Herzens. Es ist der Kampf eines Vaters für das Leben seines Kindes. Eine unglaubliche Not. Ein Papa, der um das Leben seiner Tochter ringt. Und doch scheinen alle Bemühungen scheinen vergebens zu sein. Denn in Vers 35, da lesen wir: Während er noch redete, kamen etliche von den Leuten des Obersten der Synagoge und sprechen zum Papa: Deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Meister noch? Hören wir nicht die Enttäuschung aus dieser Stimme? Lass es bleiben, es hat doch alles keinen Sinn. Was bemühst du den Meister? Aber wisst ihr, Jesus, er hat das letzte Wort. Denn wir lesen in Markus 5, Vers 36: Jesus hatte das alles mitgehört. Und er sagte zu dem Vorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur. Für ihn, er, der die Auferstehung und das Leben ist, ist diese Situation kein Problem. Denn wir lesen in Markus 5, dann Vers 42, wie der Herr Jesus das Mädchen an der Hand fasst und sagt zu ihm: Talita kum, das heißt, Mädchen, steh auf. Und dann lesen wir: mit fassungslosem Erstaunen sahen alle, wie das Mädchen sich sofort erhob und anfing umherzugehen. Jesus, er hat das letzte Wort. Kommen wir zum zweiten Gedanken. Und dieser zweite Gedanke ist eine verlorene Zukunft. Und da lesen wir im Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 7, Vers 12. Da wird ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter. Und sie war eine Witwe. Und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Ich glaube, dieser junge Mann war der ganze Stolz, die ganze Hoffnung dieser alleinstehenden, verwitweten Frau. Sie hat ihre ganze Hoffnung auf diesen Jungen gesetzt. Ihr Leben lang hatte sie sich abgemüht, ein kleines Einkommen und mit diesem kleinen Einkommen dennoch großgezogen, ihm die beste Ausbildung ermöglicht, auf vieles verzichtet, damit es diesem jungen Burschen einmal besser gehen sollte als ihr selber. Und dann, mit einem Mal, ist alles ganz anders. In Vers 12, da lesen wir: Da wird ein Toter herausgetragen. Was dieser Satz ausdrückt, das kann man gar nicht in Worte fassen. Es ist nicht irgendein Toter. Vielleicht haben Sie die Bilder gesehen in New York auf dieser Insel. Da werden Hunderte von Menschen werden in großen Massengräbern, werden einfach da begraben, ohne Namen. Aber hier, da wird ein Toter herausgetragen und das ist ihr Sohn. Ihre ganze Hoffnung, der Gesprächspartner am Küchentisch, ihr Lebensinhalt, ihre Freude. Aber es kommt noch schlimmer. Wir lesen dort weiter und dann heißt es: Es war der einzige Sohn einer Mutter. Nur wer selber Mutter ist, der kann erfassen, was das bedeutet. Die vielen schlaflosen Nächte, das stundenlange Wachen am Krankenbett, die unzähligen Gebete, die Tage voller Angst, die vielen Befürchtungen und Sorgen, das tägliche Erledigen all der zusätzlichen Arbeit. Und doch alles ist umsonst. Es ist ihr einziger Sohn und er ist jetzt tot. Aber es kommt noch dicker. Denn wir lesen dort: Und sie war eine Witwe. Eine Witwe damals, das war alles andere als einfach. Plötzlich ist sie völlig allein. Allein mit ihren Fragen, allein mit ihren Nöten. Niemand mehr, den sie fragen konnte. Kein Beistand mehr, der ihr half. Keine Schulter, an der man sich anlehnen konnte zum Ausweinen. Niemand da, um die Sorgen zu teilen. Es bedeutet aber auch, keine soziale Absicherung mehr zu haben. Kein Brot mehr auf dem Tisch. Kein Schutz vor Dritten. Die Hoffnung ihres Alters zerstört. Die Rente verloren. Und die Zukunft ungewiss. Aber Jesus Christus, er hat das letzte Wort. Denn wir lesen in Lukas 7, Abvers 13, wie der Herr Jesus in diese Situation hineinkommt. Und da lesen wir, als der Herr Jesus die Witwe sah, da wurde er von tiefem Mitgefühl ergriffen. Weine nicht, sagte er zu ihr. Dann trat er an die Bahre, berührte sie. Die Träger blieben stehen. Junger Mann, ich befehle dir, steh auf. So sagte Jesus zu dem Toten, Da setzte sich der Tote auf und fing an zu reden. Und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Jesus, er hat das letzte Wort. Kommen wir zum dritten Gedanken. Ein zerstörtes Familienglück. Da haben wir eine Familie. Und eine Familie zu haben, ist ein unglaubliches Geschenk. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, ich möchte es sogar so sagen, es ist ein Privileg. Und wenn man dann noch gut miteinander auskommt, ein ganz spezielles Vorrecht. Ja, eine Seltenheit, gerade auch in der heutigen Zeit. Und ich möchte es so sagen, wenn Sie das haben dürfen, dann ist es ein Gnadengeschenk, ein unverdienter Segen Gottes. Und solch eine Familie lernen wir kennen, wir lernen sie kennen im Lukas-Evangelium Kapitel 10. Da wird uns von einer Familie berichtet, ich könnte mir gut vorstellen, so eine richtig temperamentvolle orientalische Familie. Da lesen wir, und Jesus kam in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha dagegen war sehr mit der Vorbereitung des Essens beschäftigt. Und jetzt kommt dieses ganze Temperament, das gefällt mir so zum Vorschein, heißt es da. Und die Martha war sehr mit dem Essen beschäftigt und dann heißt es, schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Das ist eine ganz normale Familie. Sie haben ein offenes Haus, üben Gastfreundschaft aus, haben gerne Besuch. Zu dritt wohnen sie in ihrem Haushalt mit unterschiedlichen Charakteren, Temperamenten. Und so lernen wir diese Menschen ganz kurz kennen. Zuerst einmal ist da die Martha. Die ist initiativ, lädt gerne Gäste ein. Sie hat den Herrn Jesus eingeladen, komm in mein Haus. Das bedeutet, er kam mit seiner ganzen Jüngerschaft. Das bedeutet die Arbeit. Sie kocht gern, wahrscheinlich auch gut, ist dynamisch, schmeißt den Haushalt so gerade mal mit links und dabei äußerst temperamentvoll. Das ist die Martha. Und dann ist da die zweite, die Maria. Die Maria ist wahrscheinlich eher jemand, der gerne sitzt, gerne zuhört, der sich an den schönen Dingen des Lebens freuen kann. Sie hat im Schrank eine ganze Flasche teures Parfum. Eine Seltenheit in der damaligen Zeit. Und ich vermute auch, sie hat das gute Essen der Martha geschätzt. Der Lazarus, über den lesen wir nicht so viel. Er wohnt mit seinen beiden Schwestern im gleichen Haus. Wahrscheinlich eher ein stiller Mensch. Zufrieden mit sich und der Welt. Einer, der die Gemeinschaft genießt. Und über allem heißt es, er war ein Freund des Herrn Jesus. Das heißt also, das Ganze war eine ganz normale Familie. Da wird gestritten, da wird geliebt und sich wieder versöhnt. Bei uns zu Hause hängt ein wunderschöner Spruch, da heißt es, Family is a little world created by love. Ein Glück, ein Segen, ein Geschenk. Aber wie schnell hängt dieses Glück in Anführungs- und Schlussstrichen, hängt es an einem seidenen Faden? Ein kleiner Unglücksfall, eine Krankheit oder ein Virus, wie zur jetzigen Zeit. Und plötzlich ist alles ganz anders. Da trifft diese Familie ein Unglück, denn wir lesen Johannes 11, Vers 1, es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien. Auch Lazarus, er stirbt und wird begraben. Wisst ihr aber auch hier, Jesus hat das letzte Wort. Denn Jesus Christus, er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und er beweist es mit der Tat. Als der Lazarus im Grab liegt, kommt der Herr Jesus und er ruft mit Befehlsgewalt zu diesem Lazarus: Lazarus, komm heraus! Können Sie nachlesen, Johannes 11, Vers 43. Es ist eine Tatsache, Jesus, er hat das letzte Wort. In unseren Tagen, da zerplatzen Träume. In unseren Tagen gehen manche Wünsche nicht in Erfüllung. In unseren Tagen ist es oft so, dass Pläne über den Haufen geworfen werden. Ja, Ehen und Familien kommen an ihre Grenzen. Existenzen an den Rand des Ruins oder werden sogar zerstört. Aber wisst ihr, als Christen dürfen wir wissen, er, Jesus Christus, er hat das letzte Wort. Heute feiern wir Ostern. Es ist der Triumph des Es ist der Triumph des Auferstandenen. Es ist der Sieg des Herrn Jesus. Jesus erlebt. Und weder Tod noch Hölle, weder Teufel noch Mächte konnten ihn halten. Jesus, er hat das letzte Wort. Und dieses letzte Wort heißt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Darf ich Sie fragen, ist das auch Ihre Osterhoffnung? Der Herr Jesus möge Sie tief und reich segnen.
Wir haben gehört, Jesus hat das letzte Wort. Und dies ist auch schon eine Antwort auf die jetzige Botschaft, Plan oder Zufall. Ist alles ein Teil von Gottes souveränen Plan? Oder ist all dies, was geschieht oder was geschehen ist, nur ein Zufall? Wir haben das Wort Gottes, die Bibel. Und Gottes Wort gibt uns eine sehr klare Antwort diesbezüglich. Es musste alles so geschehen. Und dieser Gedanke, es musste alles so geschehen, gibt uns Sicherheit. Jesus kommt wieder. Es musste alles so geschehen. Auch dies war eine Frage, welche Jesus beantwortet hat nach seinem Tod, nach der Auferstehung. In Lukas Kapitel 24, da sind die verzweifelten Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Sie wussten nicht mehr weiter. Ja, sie verstanden wahrscheinlich Gott nicht mehr, für sie verstanden Gottes Wort nicht mehr. Sie konnten es nicht mehr einordnen. Und da kommt Jesus hinein. Sie erkannten ihn nicht. Und wir lesen Lukas 24, ab Vers 25. Oh, und er sprach zu ihnen: Oh, ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Er legte das Alte Testament aus und erklärte ihnen, es musste doch alles so geschehen. Es ist alles ein Teil von Gottes souveräner Plan. Gott macht keinen Fehler. Ja, es begann alles damals, wo Gott Adam und Eva geschaffen hat, uns Menschen. Und kurz nach der Schöpfung wurde der Mensch getrennt von Gott. Satan kam hinein. In seinem Hochmut wollte er gegen Gott rebellieren. Er wollte dies, was Gott vollkommen gemacht hat, zerstören. Und er meinte, Gott eine Falle zu setzen. Er meinte, er konnte dies zerstören. Aber schlussendlich, das werden wir sehen, wurde auch Satan ein Teil von Gottes souveräner Plan. Der Mensch war dem Satan ein besonderer Dorn im Auge. An Gott konnte Satan sich nicht vergreifen, aber er setzte alles daran, um Gottes Abbild, den Menschen, zu Fall zu bringen, um den Menschen ins Verderben zu stürzen und damit Gott zu beleidigen. Und so kam die Sünde hinein. Ja, Satan, wir lesen Jesaja 14, Vers 14, ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Er dachte tatsächlich, ich kann Gott gleich sein. Ja, noch mehr, ich kann größer sein als Gott selbst. Und so zerstört er dies, was Gott geschaffen hat. Der Mensch. Und die Sünde kam hinein. Und Gott konnte keine Gemeinschaft mit uns Verlorene auf diesem Punkt Menschen haben. Er konnte nicht, weil Sünde hineinkam. Aber schon damals hat Gott alles in seiner Souveränität geplant. Und er sagt dem Teufel, 1. Mose 3, Vers 15, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ja, wir lesen über diesen Kampf, welcher der Satan hat, wo schlussendlich aber unser Herr und Jesus Christus der Sieger sein wird. Er wird den Satan den Kopf zertreten. Gott hat einen Plan. Es ist die Rebellion der Menschen, die dann hineinkam. Die Menschen wollten Wahrheit selbst definieren. Und sie widersetzten Gottes Wahrheit. Sie aßen von Frucht und die Sünde kam hinein. Und diese Rebellion geht bis heute weiter. Eine Rebellion gegen Gott, und wir sehen im Wort Gottes, wie dann die Sintflut kommen musste. Wie Gott fast die ganze Menschheit vernichten musste. Und nachdem diese klaren Reden Gottes durch den Sintflut machten die Menschen weiter. Und später, ein paar Generationen später, kommt es zum Turmbau von Babel. Und auch da eine Rebellion gegen Gott. Der Mensch wollte Gott so definieren, wie er es wollte. Er wollte sich über Gott setzen. Da sehen wir, wie diese Sünde so tief in uns Menschen ist. Aber Gott hat gesagt, ich werde Erlösung schaffen. Ich werde dieses Böse ein Ende setzen. Und so 2000 Jahre nach der Schöpfung erwählt Gott ein Abraham und schließt mit ihm ein Bund. Und sagt Abraham in 1. Mose 12, Vers 3, und dies wiederholt sich immer wieder an Isaak, an Jakob, an Israel. Und es sagt Abraham, ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erde. Also er redet und sagt Abraham, durch dich wird ein Volk kommen und aus diesem Volk wird irgendwann einer kommen, der ein Segen sein wird für alle Nationen der Erde. Durch ihn wird ein Segen hineinkommen. Ich glaube, Abraham konnte es damals auch nicht ganz verstehen. Wie wird all dies geschehen? Und dies war alles ein Teil von Gottes souveräner Plan. Und so kommt dieser Segen und schon im Leben Abraham offenbart Gott seinen Heilsplan. Schon im Leben Abraham, als Gott an Abraham schickte auf den Berg Moria, auf den Hügel Moria, Gebirge Moria, wo er seinen Sohn opfern musste. Abraham war gehorsam. Er ging diesen Weg. Nachdem sein Sohn verschont wurde von Gott, und Gott gab ein Opfer, sagt Abraham prophetisch so wunderbar in 1. Mose 22, Vers 14. Sagt Abraham, und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen, so dass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Da sehen wir einen Blick, einen prophetischen Blick, wo Abraham hatte, wo er verstanden hat, dass auf diesem Berg, dem Berg Moria, wird der Herr, Gott der Vater, dafür sorgen, dass einmal einer kommen wird, der auf diesem Berg sterben wird. Auf diesem Berg wurde den Sohn Abraham verschont. Auf diesem Berg wurde Gottes Sohn nicht verschont. Und dieser Blick hatte Abraham schon damals gehabt. Und diese Verheißung, welche Gott Abraham gab, ging weiter an Isaac, an Jakob und an der Urenkel Abrahams, Juda, sagte Jakob, sein Vater, der auch Israel genannt wird. Und er sagt in 1. Mose 49, Vers 10, es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schiloh kommt. Und ihm werden die Völker gehorsam sein. Also es wird jemand kommen, und da wird uns offenbart, von Abraham, Isaac, Jakob, und jetzt wird den Stamm Juda auserwählt. Von Juda wird Schiloh kommen. Schiloh heißt der Ruhebringende oder Friedebringende. Und alle Völker werden ihm gehorsam sein. In diesem Vers sehen wir zwei Sachen. Der Ruhe bringt, das steht nicht wer, wie, der Friede bringen wird. Und wiederum, alle Völker werden ihm gehorsam sein. Er wird König sein. Und dies wird noch später bestätigt an den David. Aber wir sehen, Segen für alle Nationen. Der Ruhebringende, der Friedebringende wird kommen und er wird König sein. Und zwar ungefähr 1000 Jahre nach Abraham offenbarte sich Gott dem König David, der gesalbte König David, aus dem Stamm Juda. Und Gott schließt mit David einen Bund, er gibt ihm eine Verheißung und er sagt in 2. Samuel 7, Vers 16, sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Da wird dies bestätigt, was Gott an Juda prophezeit hatte. Und da wird gesagt, von dein Haus wird einer kommen, der ewig König sein wird. Dem, den man auch in Hebräisch nennt, Ben David, Sohn Davids. Aus dem Nachkommen Davids wird der König kommen auf ewig. So sahen wir, Segen wird er bringen, er wird Friede, Ruhe bringen, er wird ein König sein aus dem Stamm Juda, aus der Linie Davids. Und so ungefähr 400 Jahre nach David prophezeite Jesaja in Jesaja 53 eine wunderbare Prophezeiung, was das ganze Evangelium eigentlich zusammenfasst. Das ist ein faszinierendes Kapitel. Aber in Jesaja 53, da lesen wir Vers 5 und 6. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere alle Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinen Scherer und seinen Mund nicht auftut. Da haben wir einen prophetischen Blick hin auf der, der Friede bringen muss, der ein Segen sein wird, der König sein sollte. Und jetzt wird der König beschrieben als der geschlachtete Lamm. Er wird durchbohrt, zerschlagen. Der Strafe lag auf ihn. Und da ist wichtig, es steht, damit wir Frieden hätten. Friede, Shalom. Diese Friede, diese Ruhe wird Gott schaffen. Ja, was ist das für ein Friede? Wir hatten kein Friede mit Gott. Wir konnten kein Friede mit Gott haben, weil Sünde in uns hineinkam. In Sünde sind wir geboren. Und so kommt Gott, offenbart dies, und in Vers 10 von Jesaja 53 lesen wir, ein sehr interessanter Vers, aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Das ist ein harter Vers, nicht? Der Herr gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er wurde durchbohrt, zerschlagen, die Strafe lag auf ihm. Er wurde zu Lamm Gottes. Ja, es gefiel Gott dem Vater. Warum? Ist Gott ein Sadist? Nein. 1000 Jahre nach David. Ist ein Teil dieser Prophezeiung erfüllt. Und Johannes 3, Vers 16, da lesen wir, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dafür stehen wir, Vers 10. Gott gefiel es, ihn zuzuschlagen. Warum? Weil so sehr hat Gott uns verlorene Menschen, ja wir, die wir in Rebellion gegen Gott waren, so sehr hat er uns geliebt, dass er seinen Sohn gab. Und am Kreuz von Golgatha, Matthäus 27, Vers 46 lesen wir, und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Johannes 19, Vers 30 wird noch ergänzt, wo Jesus sagt, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Der Satan wollte nur eins, Jesus vernichten. Ich glaube persönlich, dass der Satan damals am Kreuz dachte, ich habe gesiegt. Und er hat nicht gemerkt, dass er selbst wurde zu einem Werkzeug in Gottes Hand. Im Psalm 2 lesen wir dies, wie die bösen Mächte toben mit dem Ziel, den Sohn Gottes umzubringen. Und Gott lacht. Gott hat durch seine Liebe auf der Gebirge Moria sein Sohn geopfert. Und er sagt, es ist vollbracht. Die Strafe, welche wir verdient haben, nahm er auf sich. Und auf einmal ist nichts mehr da, was uns von Gott trennen kann. Die Strafe nahm er auf sich, und dieses Segen, wo Gott Abraham verheißen hat, dieses Zertreten vom Teufel, all dies geschah am Kreuz. Auf einmal kommt er, der Ruhe bringende, der Friede brachte mit Gott. Und so erfüllt sich Segen, Ruhe bringen, Lamm Gottes. Aber wir lasen König. Er muss als König kommen. Es war Hiob, der schon wusste, mein Erlöser lebt. Er wusste, auch prophetisch gesehen, da muss etwas geschehen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und Jesus Christus auferstanden. Er hat gesiegt und ist zu Rechte des Vaters. Und Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Weltzeit. Jesus kommt wieder. Wir sehen, wie sich alles erfüllt hat, was im Wort Gottes steht. Alles hat sich erfüllt. Jesus kommt wieder. Er kommt als König, so wie er es David schon verheißen hat. Und Johannes 14, Vers 2 und 3, da lesen wir diese wunderbare Verheißung, wo Jesus sagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Unser Herr und Heiland Jesus Christus hat diese Sehnsucht, Gemeinschaft mit uns zu haben. Jesus kommt wieder. Und deshalb bin ich gewiss, sind wir gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentum, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, nicht irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Maranatha, Herr, komme bald. Amen.
Ich darf nun reden unter diesem Generalthema: die Kraft der Auferstehung, die Kraft der Worte des Auferstandenen. Jesus Christus hat damals gesagt, in Matthäus Kapitel 24, Vers 35, der Himmel und die Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ich glaube, es war so um 1966, es war der Höhepunkt der Karriere, des Erfolgs der Beatgruppe Beatles damals, und John Lennon war einer der bekannten Sänger dieser Gruppe, und der hat damals auf dieser Erfolgsleiter gesagt, ich zitiere: das Christentum wird sterben. Es wird immer mehr dahin schwinden. Wir, die Beatles, sind jetzt populärer als Jesus. John Lennon wurde 1980 erschossen. Sein Bandkollege George Harrison verstarb 2001 an Krebs. Ringo Starr und Paul McCartney leben noch, aber wenn ich meine Enkel fragen würde, du, ist dir Ringo Starr ein Begriff? Ich glaube, sie würden mit dem Kopf schütteln, geschweige denn ihre Geschichte erzählen können. Aber wenn ich meine Enkel frage, was haltet ihr von Jesus? Da werden ihre Augen strahlen und da werden sie sofort wie aus der Pistole geschossen Antwort geben können. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und er hat gesagt, mein Evangelium wird verkündigt werden in der ganzen Welt. Hola! Das ist es, was ich an der Person des Herrn Jesus Christus so erregend finde, was mich so fasziniert, das sind unter anderem seine Worte. Die Kraft seiner Worte. Und er war doch wahrhaftig eher ein demütiger Mensch, ein barmherziger Mensch. Stellen wir uns Jesus Christus vor, er lebt in einem der kleinsten Länder dieser Welt, beherrscht vom Römischen Reich. Er kam Zeit seines Lebens kaum über die Grenzen seines Lebens hinaus. Er gehörte nicht zur damaligen, wie soll ich sagen, großen theologischen Kaste wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, und er hatte keine ihnen angemessene Ausbildung. Und trotzdem, seine Worte mit ihm konfrontiert, da kamen die hohen Theologen an ihre Grenzen. Der einfache Sohn, sagte man, eines Zimmermanns. Er war ja nur, ja, der Ziehsohn von Josef. Und heute gibt es theologische Hochschulen, Universitäten mit Dozenten, Professoren, Doktoren, mit Studenten, die jahrelang sich ihren Kopf zerbrechen über die Worte und über das Leben Jesu, und sie schreiben darüber Examensarbeiten. 2000 Jahre danach. Und durch sein Evangelium heute noch werden Menschen frei und froh, und sie werden aufgerichtet und ihr Leben wird von Grund auf verändert. Und dieser Mann der so eine Kraft hat in seinen Worten, er selber in seiner Person, was kennzeichnete ihn, was waren seine Merkmale? Liebe, Demut und Barmherzigkeit. Er nahm nie ein Schwert in die Hand. Er ballte nie die Fäuste. Im Gegenteil. Er streckte seine Hände aus und segnete. Er weckte Tote auf. Er berührte Aussätzige. Er legte seine Finger auf die Augen von blinden Menschen und heilte sie alle. Und am Ende seines Lebens streckt er seine Arme aus und seine Hände und ist bereit, sie kreuzigen zu lassen. Niemand praktizierte diese Liebe und Barmherzigkeit und Demut mehr als er selber. Und das verlangte er dann auch von seinen Freunden oder von seinen Nachfolgern, dass wir sogar unsere Feinde lieben sollen. Bei aller Bescheidenheit also und bei aller Demut, dieser Jesus behauptete doch glatt, ich bin Gottes Sohn. Und noch etwas mehr, ich bin das fleischgewordene Wort Gottes, der ich von Ewigkeit her bin. Und ich bringe dieser Welt das Leben. Herrlich. Seine Worte sind kraftvoll und liebevoll zugleich. Sie sind majestätisch erhaben und gleichzeitig jedem nahe kommend. Sie sind wachrüttelnd und beruhigend. Sie sind erschreckend und tröstend. Sie gehen durch Mark und Bein, aber sie heilen auch. Was sind das für Worte? Sogar, ich möchte sagen, der linksliberale Tagesspiegel schrieb vor einiger Zeit Folgendes über Jesus Christus, das hätte man gar nicht erwartet, aber da heißt es, ich zitiere, Tagesspiegel, von Jesus gibt es nichts Schriftliches. Er hat kein Bild hinterlassen, kein Lied, keine Kinder, das war alles wieder die menschlichen Unsterblichkeitsregeln. Trotzdem hat er 2,2 Milliarden Anhänger. Jesus zeigt, dass Ewigkeit auch anders entsteht, durch ein wahrlich, ich sage euch. Seine Rede ist einmalig und wirkt in Ewigkeit. Ein Wunder, ein Wunder. Nun, einige Gedanken über die Kraft seiner Worte, Kraft seiner Auferstehung. Jesus behauptete doch tatsächlich, Macht zu haben über den Tod. Und er bringt das so auf den Punkt, er sagt in Johannes 10, 17, 18, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Macht, sprich Gewalt, Vollmacht, es zu lassen und habe Gewalt, es wiederzunehmen. Da kann ich nur sagen, wow. Da sagen wir, Jesus wurde ermordet, Jesus wurde getötet, er wurde umgebracht. Stimmt das? Nur bedingt. Ja, natürlich, die Römer, die Pharisäer damals sorgten dafür, dass er gekreuzigt wird. Aber das stimmt nur bedingt. Er ließ sein Leben von sich selbst. Er sagt, ich habe Macht, es zu lassen. Wenn ich es nicht lassen will, kann es keiner von mir nehmen. Und ich habe Macht, es wiederzunehmen. Heute ist Sonntag. Jesus hat diese Macht bewiesen. Er ist aus den Toten auferstanden und lebt. Und da gab es, man kann sich ja jetzt überlegen, ja, was könnte man da jetzt für Beispiele, historische Beispiele, was sagen schlaue Leute über die Auferstehung Jesu? Ich habe da auch einiges nachgeschlagen, aber dann bin ich wieder zurück zur Bibel gekommen und habe ich mir gedacht, ein großes, geniales Beispiel ist doch der Apostel Paulus. Vorher hieß er auch Saulus aus Tarsus, später bekannter unter dem Namen Paulus und dann der Apostel auch geworden. Und dieser Saulus von Tarsus, der war einmal hochintelligent, sehr studiert, er war ein religiöser, sehr, sehr frommer Jude, Aber er hatte etwas, ja, ich möchte sagen, Negatives. Er hasste Jesus bis aufs Blut. Er konnte diesen Mann, diesen Namen und alle, die ihm folgten, nicht ausstehen. Und da gibt er selber einmal ein Zeugnis in der Apostelgeschichte 26. Und ich lese das ganz bewusst mal nach der neuen Genfer Bibelübersetzung. Da wird es so deutlich gesagt. Zunächst allerdings war auch ich der Meinung, ich müsste den Glauben an diesen Jesus von Nazareth mit allen Mitteln bekämpfen. Das habe ich dann auch getan. Ausgestattet mit den nötigen Vollmachten von Seiten der führenden Priester, brachte ich in Jerusalem zahlreiche Christen ins Gefängnis. Und wenn sie zum Tod verurteilt wurden, stimmte ich ihrer Hinrichtung zu. In sämtlichen Synagogen der Stadt habe ich viele Menschen versucht, die Christus durch Strafmaßnahmen dazu zwingen, Jesus zu verfluchen. Ich war so wild entschlossen, diese Bewegung auszurotten, dass ich ihre Anhänger sogar bis in die Städte außerhalb von Judäa verfolgte. Unglaublich! Und auf einmal, irgendwann, dieser Mann wird zu einem Apostel. Wie kam es dazu? Er, dieser irdisch Bevollmächtigte von den Priestern, begegnet nun dem himmlisch Bevollmächtigten, der von sich sagen konnte, niemand nimmt das Leben von mir, ich gebe es und ich nehme es zurück. Und jetzt begegnet dieser Herr dem Paulus und seine Gefährten und er berichtet das später in einem Zeugnis vor dem König Agrippa in Caesarea, wie sie da von ihren Tieren fielen und wie sie alle erschraken und wie dieser Saulus dieses Licht sieht und wie er fragt, Herr, wer bist du? Und dieser Mann antwortet, ich bin Jesus, den du verfolgst. Liebe Leute, eines Tages werden wir alle vor diesem Mann stehen. Vielleicht werden dann einige fragen, wer bist du? Und er wird sagen, ich bin Jesus, den du verfolgt hast, den du abgelehnt hast, den du nicht wolltest, gegen den du gestritten hast, den du wegargumentieren wolltest. Ich bin Jesus. Und dann berichtet dieser Paulus, wie er sich bekehrte und dann wird er schlussendlich, er wird, glaube ich, der größte Missionar, kann man sagen, der Geschichte. Er schreibt 13 neutestamentliche Briefe. Er wird der Verfechter der Auferstehung Jesu. Er wollte das alles leugnen. Ihm wäre es nur recht gewesen, Beweise in die Hand zu bekommen, dass dieser Jesus nicht auferstanden ist. Und jetzt wird er der große Verfechter für die Auferstehung Jesu. Und er sagt später von sich selber, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und der Mann war nicht leichtsinnig oder lebensmüde. Er war sehr sachlich und sehr nüchtern und sehr intelligent. Er wusste genau, was er sagte. Christus ist mein Leben. Wohl dem, der das sagen kann. Etwas anderes möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben. Jesus behauptete, das ist jetzt schon so schön auch gesagt worden, Jesus behauptete, wiederzukommen. Und er behauptete, dass diese seine Wiederkunft von Zeichen begleitet werden würden. Kennen Sie die Aussage Hannibal ante Portas? Hannibal, das war ja ein Mann aus Karthago, das ist im Norden Afrikas gewesen. Man sagt ihm ja nach, er sei mit Elefanten über die Alpen gelaufen oder geritten. Und man hatte fürchterliche Angst vor diesem Mann. Wo er auftrat, da zertrat er alles, da vernichtete er, da zerstörte er. Er verbreitete Angst und Schrecken und gerade im Römischen Reich, dem er sehr viel Schaden zugefügt hat, da hatte man Angst. Und wenn das irgendwo in einer Stadt hieß, all Hannibal ante Portas, da war der Tod im Topf. Heute sagen wir, Jesus ante Portas. Er bringt aber nicht Zerstörung. Aber er bringt Erschütterung. Er bringt Erschütterung, die nicht zerstören soll, sondern heilen soll, zurechtbringen soll. Es heißt im Wort Gottes, Hebräer Kapitel 12, Vers 26, dessen Stimme damals die Erde erschütterte, jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht allein die Erde erbeben lassen, sondern auch den Himmel.
Unglaublich.
Durch sein Wort, durch seine Stimme wird Erde und Himmel erbeben. Das geschah damals im zweiten Buch Mose, Kapitel 19 und 20 steht das geschrieben, Israel stand am Berg Sinai und sollte das Gesetz empfangen. Mose hatte sie dem Herrn am Berg Sinai entgegengeführt und in Verbindung mit dem Wort, mit der Gesetzestafeln, fuhr Gott vom Himmel herab, eingehüllt in Feuer, dass man ihn nicht sehen konnte, und darum rauchte der ganze Berg und es kam ein Erdbeben. Gewaltig, gewaltig. Und jetzt sagt die Bibel, das Wort des Herrn, dass der Herr Jesus Christus zurückkommen wird und dann wird nicht nur die Erde erbeben, sondern auch der Himmel. Erleben wir nicht gerade ein bisschen davon? Von den Erschütterungen, die unsere Welt ergriffen haben? Warum? Gott ist der Vater aller Geschöpfe. Diese Erde gehört ihm, nicht uns. Wie ist das in einer Familie, wenn da, sagen wir, der Haussegen schief hängt, wenn etwas aus dem Ruder zu gleiten droht, wenn Kinder ihren eigenen Weg gehen und drohen abzustürzen, wenn man sie sich selbst überlässt? Dann wird der Vater oder die Mutter oder beide zusammen doch einschreiten, damit die Kinder gerettet werden, dass sie diese verkehrten Wege verlassen und auf richtigem Weg kommen. Und da ist es manchmal nötig, dass sie auch erzieherische Maßnahmen anwenden müssen. Das tut Gott auch. Gott ist kein zorniger Gott, der einfach nur Wut hat und uns jetzt gar kaputt schlägt. Der Haussegen dieser Welt hängt schief. Und diese Welt droht aus dem Ruder zu gleiten, auf falschen Weg zu kommen. Und diese Menschheit hier in unserer Welt, sich selbst überlassen, liebe Freunde, bringt den Untergang, wenn Gott uns nicht halten würde. Gäbe es diese Erde schon gar nicht mehr. Und darum greift er ein. Und dann fährt der Hebräerbriefschreiber fort und er sagt, aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die erschüttert werden, als solche, die gemacht sind, damit die, die nicht erschüttert werden, bleiben. Interessant. Da gibt es also Dinge, Himmel und Erde, die werden erschüttert und mitten in dieser Welt gibt es Dinge im Himmel und auf Erden, die nicht erschüttert werden können. Das andere dient alles der Verwandlung, weil Jesus wiederkommt und dieser Welt Segen bringt und Frieden bringt und diese auch wieder aufrichten wird. Aber es geht durch Erschütterung. Und da gibt es mitten in dieser erschütterten Welt Dinge, die werden nicht erschüttert. Ja, was ist das denn? Das sind all die Dinge, die zu Gott gehören, die zu seinem Reich gehören, die sind unerschütterlich. Jeder Mensch, der zu Jesus Christus gehört, wird nicht erschüttert. Er bleibt ewig am Leben. Was für eine wunderbare Botschaft gibt uns Gott in seinem Wort. Darum fährt dann auch der Hebräerbrief weiter fort und sagt in Hebräer 12, 28 diesbezüglich, deshalb, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns Gnade haben, festhalten, durch die wir Gott wohlgefällig dienen mögen, mit Frömmigkeit und Furcht. Erschütterungen, keine Erschütterung. In Christus hast du Halt. Da bist du unerschütterlich. In der Kraft seines Wortes. Nur was du hast, wenn du alles verlierst, alle Freuden der Welt dir genommen werden, wenn deine Blume verwelkt wenn du auf die Hilfe anderer angewiesen bist, wenn du dich dann glücklich schätzen kannst in Jesus, dann bist du wahrhaftig glücklich zu schätzen. Ein letzter Gedanke, ganz kurz. Nur ein so kleines Wort unseres Herrn oder ein kleiner Satz, in Deutsch drei Worte. Es ist vollbracht. Unsere Welt hat derzeit Angst und es geht im Moment, es dreht sich im Moment sehr viel um Geld, um Wirtschaftsprobleme, Wirtschaftseinbruch, Rezession, Schulden. Wer kann das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Wie geht das weiter? Kommt es zum Konkurs für viele Firmen, für Familien? Bezahlen das die Länder, die EU, die Weltbank oder bricht alles ein? Der Schuldenberg wächst und wächst. Ja, es lässt mich schon an die Sünde erinnern. Schuldenberg. Jeder von uns hat einen persönlichen Schuldenberg. Und da sagt der Jesus, es ist vollbracht. Im Griechischen heißt dieses Wort tetelestai. Tetelestai heißt so viel wie es ist bezahlt. Es ist vollbracht. Ich habe für deine Schuld bezahlt. Ich habe für die Schuld der ganzen Welt bezahlt. Ich bin die Garantie. Liebe Freunde, das ist die Kraft der Worte Jesu. Himmel und Erde werden vergehen, seine Worte nicht. Er hat Macht über den Tod. Er erschüttert die Welt und er sagt, ich habe alles bezahlt. Und eines Tages, Offenbarung 21,5, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Was für eine Kraft. Jesus kommt nicht, um nur, oder sagen wir überhaupt nicht, um kaputt zu schlagen. Er kommt und erschüttert diese Welt, jawohl. Ich mache aber alles neu. Schreibe, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Gott segne Sie an diesem Ostersonntag. Amen.